Dann war klar, okay, wir haben es hier mit Leuten zu tun, die einschlägig sind, die schon mehrfach tätig waren. Auch von den Tatzeiten her wussten wir, es geht mehrere Jahre zurück. Also das war jetzt nicht nur eine kurzfristige Geschichte, sondern schon seit mehreren Jahren tätig.
Tatort Manching. Der verschwundene Keltenschatz. Ein Podcast der Mediengruppe Bayern.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur Folge 2 von Tatort Manching. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Keltenschatz von Manching beschäftigt, mit seiner Bedeutung für die Region und die Wissenschaft, mit seinen Verwicklungen in potenziell 4 Kriminalfälle, wobei uns nur der letzte interessiert, denn den haben meine Kollegin Marie Campisi und ich begleitet über fast ein Dreivierteljahr hinweg in vielen Prozesstagen, den Einbruch in das Kelt- und Römermuseum in Manching im Landkreis Pfaffenhofen und den Diebstahl dieses Schatzes in einer Novembernacht 2022.
Und wie die Ermittler dann zu ihren 4 Angeklagten gekommen sind, schauen wir uns in dieser Folge nochmal ganz genau an.
Du hast dafür sehr intensiv dich ausgetauscht mit dem Chefkunstfahnder am Bayerischen Landeskriminalamt in München, mit Christian Klein, der diese Ermittlungen sehr, sehr intensiv begleitet hat.
Genau, Christian Klein war ein wichtiger Zeuge in diesem Prozess. Er hat sehr, sehr lange ausgesagt und er erinnert sich auch noch gut daran, wie er diesen Fall bekommen hat. Weil das kann man schon mal sagen, so ein Museumseinbruch, das ist wahrlich kein Alltag bei den Kunstfahndern.
Also an dem Tag selbst hatte ich so eine kleine Hospitationsgruppe bei mir und wir sind durch unsere eigenen Büroräume gegangen, auch durch die Asservatenkammer bei uns hier in der Kunstfahndung, waren dort im Keller und natürlich kam auch die große Frage auf, gibt es denn diese großen Einbrüche in Museen oder in vergleichbare Einrichtungen? Und wir haben natürlich die Kirchen, die regelmäßig angegangen werden als Tatorte, aber Museen war für uns eigentlich eher so, klar, war Berlin einmal mit dieser Goldmünze aus dem Bode-Museum, es war das Grüne Gewölbe in Dresden. Aber eigentlich war dann die Aussage von uns oder von mir so, Einbrüche in Museen, öffentlichen Gebäuden, boah, das ist eine ganz seltene Geschichte oder sowas. Und eine Viertelstunde später kam dann der Chef zu uns in den Asservatenraum und hat dann gesagt, kennst du dieses Kelten-Römer-Museum in Manching?
Und dann wurde Christian Klein gesagt, dieser Schatz ist sozusagen verschwunden. Er ist nach Manching gefahren und unser Redakteur für Manching, Oliver Konze, der kam an dem Morgen an in der Redaktion und eigentlich ging es erstmal um eine ganz andere Nachricht.
Nämlich, dass der Schatz fehlt, so hat er uns zumindest in einem Gespräch verraten. Davon war ja noch nicht die Rede. Er hat aber die Polizeimeldungen dieses Tages gelesen.
Die Polizei schickt ja immer in der Früh die Mails und eine spannende Mail war, es ist ein Telekommunikationshäuschen in Manching kaputt gemacht worden, Kabel abgezwickt. Von Unbekannten, 13.000 haben keinen Anschluss mehr. Und dann kam relativ zeitnah eine Information aus dem Rathaus. Bei uns ist die Telekommunikation abgezwickt worden, aber kein Ton, was das für Konsequenzen haben könnte.
Mitten in der Nacht ist also im Großraum Manching die Telefonie und das Internet ausgefallen. Rund 13.000 Haushalte waren da betroffen. Das nicht nur in Manching, sondern auch in anderen Gemeinden im Landkreis Pfaffenhofen und auch im Nachbarlandkreis Eichstätt sind teilweise Ortschaften betroffen gewesen.
Das heißt, man hat im ersten Moment eigentlich überhaupt nicht dran gedacht, dass es irgendwas mit dem Museum zu tun haben könnte. Ich glaube ja, mich zu erinnern, im Prozess ist gesagt worden, dass die Polizei zwar schon nach Manching gefahren ist, aber da die Banken abgefahren hat und geguckt hat, ob es noch alle Automaten gibt.
Genau, für die Polizei vor Ort kommen da oder ploppen da natürlich erstmal andere Gedanken auf oder denkt man erstmal an andere mögliche Verbrechen. In einem Verteilerhaus der Telekom haben die mutmaßlichen Täter nämlich 18 Kabel durchtrennt, wohl auch relativ professionell. Es waren vor allem Glasfaserkabel und damit wollten Sie vermutlich einfach sicherstellen, dass wirklich keine Alarmanlage funktioniert, dass alles ein bisschen verzögert ist. Tatsächlich gingen die Blicke ja dann auch erstmal Richtung Verteilerhaus und Glasfaserkabel und gar nicht so sehr Richtung Museum, wo dann die Haupttat passiert ist. Das Verteilerhaus ist sozusagen die Vorbereitungstat gewesen.
Und wann ist es dann so weit gekommen, dass diese beiden Taten zusammengeführt worden sind?
Christian Klein, der Chef der Kunstfahndung am Bayerischen Landeskriminalamt und seine Kollegen sind dann natürlich nach Manching gefahren, haben dann im Laufe des Tages eben auch von der ausgefallenen Telefonie mitbekommen, beziehungsweise eben auch, dass es da eine Sabotage in einem Verteilerhaus gab. Dann beginnen die Ermittler natürlich schon so ein bisschen das zusammenzuspinnen. Einfacher wird der Fall aber deswegen nicht. Aber diese gekappte Telefonie, das ist auf jeden Fall ein Merkmal, das für die Ermittler später sehr wichtig wird. Als die Ermittler dann am Museum zu ermitteln beginnen, sich umsehen, absuchen, untersuchen sie eben auch den nahegelegenen Pichler Weiher, der ja ziemlich neben der A9 liegt. Und unser Kollege Oliver Konze war da eben auch dabei.
Ja, an dem Pichler Weiher, gerne auch Autobahnweiher genannt, weil er direkt an der Autobahnausfahrt war. Das war für die Polizisten, weil er geht vom Museum, geht direkt ein Fußweg übers Feld an diesen Weiher, der auch zugleich ein Parkplatz ist. Da stehen ja immer viele Autos, LKW und so. Und da waren wir dabei, da war der Stefan Eberl als Fotograf dabei und die haben immer wieder Sachen rausgezogen aus dem See oder aus dem Weiher. Da waren natürlich Müll und Abfall dabei. Und sie haben auch zumindest ein so Brecheisen rausgezogen, als der Stefan und ich dabei waren.
Und dieses Brecheisen wird die Ermittler und auch den Prozess dann noch weiter beschäftigen. Erstmals nimmt die Suche nach den Tätern aber Fahrt auf, als die Ermittler eine Antenne finden. Und die können sie eigentlich erstmal noch nicht so genau zuordnen, denken da vielleicht eher an einen Walkie-Talkie-Antenne. Tatsächlich ist es aber eine Jabber-Antenne. Antenne von einem sogenannten Störsender. Da kann man sozusagen nochmal extra Signale senden, um Telefonie oder Internet zu stören. Und an dieser Antenne finden die Ermittler dann auch eine DNA-Spur. Und diese DNA-Spur, die führt zwar nicht zu einer Person, aber zu sogenannten 6-Spur-Spurtreffern.
Was ist das denn?
Spur-Spurtreffer führen also nicht zu einer konkreten Person, sie führen eher zu Tatorten. Das heißt, diese DNA wurde schon mal an anderen Tatorten gefunden. Man konnte sie keiner konkreten Person zuordnen zu diesem Zeitpunkt. Aber man hat zumindest 6 Tatorte, einer davon auch in Österreich, an denen offensichtlich irgendwie auch diese DNA hingelangt ist. Und für Christian Klein ist das ein entscheidender Moment.
Das ist eigentlich das Ding schlechthin. Klar, das verknüpft uns eben zu einem Serientäter oder zu einer Bande, die serienmäßig unterwegs ist. Und dann war klar, okay, wir haben es hier mit Leuten zu tun, die einschlägig sind, die schon mehrfach tätig waren. Auch von den Tatzeiten her wussten wir, es geht mehrere Jahre zurück. Also das war jetzt nicht nur eine kurzfristige Geschichte, sondern schon seit mehreren Jahren tätig.
Das heißt, mit diesem Moment war für die Fahnder klar, da steckt mehr dahinter als ein Museumseinbruch.
Ganz genau. Das ist der Punkt, wo die Fahnder wissen, sie müssen ihren Blick weiten.
Das heißt, wir haben es hier in einer gewissen Weise mit organisierter Kriminalität zu tun, was ja Museumsleiter Tobias Esch schon ganz am Anfang vermutet hat.
Also das war mir von der ersten Sekunde an, als ich es gesehen habe, war mir das klar. Und ich hatte auch von Anfang an die große Sorge, dass eben der Schatz auch eingeschmolzen wird und dass es rein um den Materialwert ging. Weil wenn man sich jetzt anschaut, was ist denn tatsächlich gestohlen worden und was ist eben nicht gestohlen worden, dann zeigt sich, es ging nur ums Gold. Also zum Beispiel beim Goldschatz in der Vitrine lagen ja noch 3 Bronzeringe, die vom ursprünglichen Behältnis des Schatzes stammten, vermutlich ein Beutel, ein Ledersack oder was auch immer. Und diese 3 Bronzeringe haben die Täter liegen gelassen. Ja, und wenn das jetzt irgendwo ein eine Auftragsarbeit gewesen wäre und da hätte ein Sammler dahinter gesteckt, der hätte natürlich auch diese drei Bronzeringe haben wollen.
Haben die Fahnder denn jemals in Erwägung gezogen, dass es sich um möglicherweise einen Paralleleinbruch zum grünen Gewölbe in Dresden handeln könnte? Denn auch dort ging es ja um organisierte Kriminalität.
Das war, soweit ich weiß, kein größeres Thema. Ich denke, da hat einfach das Spurenbild vielleicht nicht ganz so zu dem gepasst, was man eben in Manching dann auch vorgefunden hat. Die Fahnder haben sich stattdessen die 6 Tatorte nochmal genauer angeschaut, an denen eben auch diese DNA-Spur gefunden wurde seinerzeit. Teilweise lagen diese Einbrüche eben schon Jahre zurück, 2014 teilweise, und Christian Klein und seine Kollegen nehmen dann eben Kontakt zu den damaligen Ermittlern auf. Und einer dieser Fälle, nämlich in Nienhagen, das war ein Einbruch in einen Supermarkt im Jahr 2014, der wurde damals eben schon als ein Komplex, als ein zusammenhängender Komplex mit anderen Taten behandelt.
Also es gab einen in diesem Komplex, wo auch Nienhagen eine Rolle gespielt hat, gab es einen größeren, das war also mehrere Tatorte. Auf einen dieser Tatorte in diesem Ermittlungskomplex hat unsere DNA-Spur, also von der Antenne, durchgeschlagen. Deswegen hatten wir diesen Gesamtkomplex, diese Serie. Und deswegen haben wir auch uns die Akten natürlich zu diesem Gesamtkomplex angefordert.
In Nienhagen sind Kabel durchtrennt worden, dieses Mal an einem Verteilerkasten der Telekom. Es wurde anschließend in einem Supermarkt eingebrochen. Allerdings haben sie die Tat dann eben abgebrochen. Sie sind dann unverrichteter Dinge quasi wieder geflohen, haben dabei aber eine schwarze Sporttasche zurückgelassen. Und da hat sich einerseits Werkzeug darin befunden und eine weitere DNA-Spur haben die Ermittler darauf damals gefunden. Und diese DNA-Spur ergibt tatsächlich einen Personentreffer. Und das ist Alexander K.
Das heißt, das ist der Moment, wo sich für die Ermittler langsam der Nebel lichtet und die Schlinge langsam enger wird.
Ganz genau. Von dieser Person aus ermitteln Christian Klein und sein Team weiter. Die Beamten lassen dann natürlich E-Mails überwachen und sie stoßen im E-Mail-Postfach unter anderem auf einen Armeeshop, bei dem zum Beispiel schwarze SWAT-Anzüge bestellt werden können. Allerdings hat Alexander K. dort nicht wirklich zu Ende bestellt. Die Bestellung wurde abgebrochen, weil eben keine Vorauszahlung angekommen ist. Aber die Ermittler finden dafür einen anderen fleißigen Besteller. 70 Overalls soll der seit 2013 bestellt haben. Also immer die gleichen schwarzen Overalls.
Für was braucht man sowas?
Ja, zum Skifahren wahrscheinlich nicht. Immer die gleichen schwarzen Overalls. Und eben auch einen Monat vor dem Einbruch ins Kelten- und Römermuseum in Manching soll dieser Mann schwarze Overalls bestellt haben, die allerdings nicht ausgeliefert wurden, das muss man dazu sagen. Aber die Ermittler haben einen weiteren Namen und es ist der Name des Hauptangeklagten, Robert K. Und dann wird natürlich auch er überwacht. Und da finden die Beamten dann natürlich auch einiges, unter anderem einen Rechnungseingang von einer Autovermietung über mehrere Tage im April 2023. Und die Navigationsdaten und die Autodaten, die die Polizei ausliest, führen die Beamten unter anderem zu einem Hotel in Trier, wo das Auto über Nacht abgestellt wurde. Und auf den Videos der Überwachungskameras sieht man dann auch recht deutlich Robert K. und einen weiteren Mann. Und das ist unser dritter Angeklagter, Jörn M. Die Beamten vermuten dann, dass es sich bei diesem Ausflug nach Trier und mit der Übernachtung um eine Spähfahrt gehandelt hat. Ja, sie werten dann natürlich die Navigationsdaten weiter aus. Also diese Fahrt oder diese Fahrten, wie sich dann später rausstellt, führen unter anderem nach Glauburg. Da ist die Keltenberg am Glauberg. Sie führen nach Idar-Oberstein. Da gibt es das Mineralienmuseum und eben nach Trier. Da ist das Landesmuseum Trier und dort ist ebenfalls ein Goldschatz ausgestellt.
Das heißt, die sind irgendwie auf den Geschmack gekommen. So ein Museum scheint irgendwie was Attraktives zu sein für so Berufseinbrecher.
Ja, vielleicht hatte Manching da irgendwie einfach Pech, weil die Ermittlungen haben ja gezeigt, sie hatten andere Museen im Visier. Geworden ist es letztlich Manching. Auf den letzten Angeklagten, der in Manching eben dabei gewesen sein soll, stoßen die Beamten dann im Juli. Also kurz bevor sie sozusagen die vier Angeklagten festnehmen. Nach einer weiteren Spähfahrt, die die Beamten eben über diese Autoüberwachung herausfinden, bekommen sie eine Genehmigung für einen sogenannten Lauschangriff. Den darf man natürlich nicht einfach so machen, aber in dem Fall war das anscheinend gerechtfertigt und es hat schon genug Hinweise gegeben.
Das war ja eigentlich, haben wir eine Woche vorher oder gute Woche vorher über unseren Lauscherverbau, so nennt man das, also einen kleinen Lauschangriff im Fahrzeug des Herrn Robert K., ein Gespräch mitbekommen, dass er sich mit einem Unbekannten unterhält, dass sie sich aber über Handys einbuchen, holländische Nummern, das ist für uns natürlich ein Traum, auch wenn sie sich insbesondere die Rufnummern vorsagen, ist ein Traum für uns. Wir konnten auch feststellen, dass wirklich nur diese zwei holländischen Nummern dann in der Funkzelle waren, die haben wir natürlich ausgewertet und haben dann sozusagen zwar die Person auch nicht gehabt, aber wir wussten, dass sie sich eine Woche später am 18. Juli dann treffen wollen beim Robert K. auf dem Grundstück und dass er dort etwas kriegen wird für die Sache vom letzten Mal. Also das war schon sehr verschlüsselt. Und dann noch, dass man sozusagen, er wird ihm die Sache geben, er wird ihm auch dann Schleifpapier geben, dass er diesen Hauch abmachen kann, der da drauf ist.
Das heißt, an diesem 12. Juli 2023 entscheidet sich für die Ermittler dann, in welche Richtung es geht. Und in welche Richtung es gegangen ist, zeigt sich, wenn ich das aus dem Prozess richtig weiß, schon wenige Tage später.
Genau. Maximilian S. erscheint dann pünktlich am 18. Juli 2023 um 14 Uhr am Treffpunkt. Und die Beamten sehen auch, dass er da was übergeben bekommt. Natürlich halten sie ihn dann an und sie finden in seiner Hosentasche eine Plastiktüte mit 18 Goldklumpen. Und natürlich wird Maximilian S. dann ebenfalls festgenommen.
Soweit ich das in Erinnerung habe, war seine Freundin mit dabei und musste zusehen, wie die Beamten ihn an einer Kreuzung in Schwerin aus dem Auto gezogen haben und mitgenommen haben. Mit diesen 18 Goldklumpen waren die Ermittler eigentlich glücklich, weil sie eine Spur zum Schatz hatten, aber dann noch irgendwie unglücklich, weil es nur 18 Goldklumpen waren, die eigentlich als Schatz nicht wiederzuerkennen waren.
Genau, also offensichtlich hat der Schatz seine Form verändert und wurde wohl eingeschmolzen. Angeklagt sind am Ende übrigens Fälle an 30 Orten. Im Zuge der Ermittlungen hat sich dann eben auch gezeigt, wie gut die Männer wohl tatsächlich organisiert gewesen sind. Begonnen eben mit Nienhagen, wo die Ermittlungen ihren Lauf dann genommen haben. Es gab einen Fall in Pressath, Edermünde, Winsen, Bad Aibling, Marsbach, Mistelbach, Krems in Österreich, Heilsbronn, Neustadt an der Aisch, Hüllhorst, Altenbeken, Bad Arolsen, Nieheim, Querfurt, Weida, Heiligengrabe, Jemke, Grummesse, Karow, Karstädt, Friedrichstadt, Güchum, Schwarzheide, Hausen, Bispingen, nochmal Querfurt, Hauneck-Unterhauen, Ruder, Hohenahr, Hohensolms und natürlich Manching.
Das ist ja fast schon Erdkunde hier, was du betreibst.
Ich hoffe, ich habe alle Ortsnamen richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut's mir leid.
Wobei sich am Ende herausstellt, das wusste bis zum Prozess ja niemand, dass Manching eigentlich schon viel früher dran gewesen sein hätte sollen. Zumindest wenn man der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft glaubt, dann war Manching schon ein Jahr vor dem eigentlichen Einbruch im Visier der Männer. Zwei der Angeklagten sollen da nämlich den Verteilerkasten schon einmal sabotiert haben und nahe dem Museum Glasfaserkabel mit einem Bolzenschneider durchtrennt haben. Da hatten sie allerdings nur ein Problem, denn nicht nur, dass der Mercedes unter den Alarmanlagen schon leicht in die Jahre gekommen war und eher ein H-Kennzeichen verdient hätte. Die Alarmanlage lief damals letztlich einfach noch über Kupferkabel. Das haben sie aber offenbar noch rechtzeitig gemerkt und ihren Einbruchsversuch abgebrochen.
Genau, damals sind da nur an einigen Haushalten anscheinend Telefonie oder Internet ausgefallen, aber es war jetzt damals keine größere Nachricht.
Die größere Nachricht war aber dann nach der Festnahme der vier Männer, dass Tatverdächtige des Museumseinbruchs in Manching geschnappt worden sind. Auch unser Kollege Oliver Konz ist dann nach München zur Pressekonferenz gefahren, wo die bayerische Polizei ihren großen Erfolg präsentiert hat.
Tolles Wetter, rauf aufs Motorrad hingefahren, kam gleichzeitig mit dem Bürgermeister Neab an. Das ist natürlich dann schon spannend, das erlebt ein Journalist auch nicht jeden Tag. Die Weltpresse da, Fernseh, Radio, Staatsanwalt, Ermittler, Polizei, Bürgermeister, alles da. Und die Goldklumpen, die sie gefunden haben, die lagen da. Das war natürlich schon, ich kannte ja die Münzen vorher, wie niedlich und klein die waren. Und da waren plötzlich so Goldbatzen, wo du sagst, eingeschmolzen.
Genau ein Jahr später kommt es dann zur Anklage gegen die vier Männer. Alexander K., Robert K., nicht verwandt und nicht verschwägert, Jörn M. und Maximilian S. Sie sitzen bis dahin in bayerischen Justizvollzugsanstalten in Untersuchungshaft.
Schon seit einem Jahr zu dem Zeitpunkt dann.
Und bleiben es auch. Im Januar 2025 beginnt dann vor dem Landgericht Ingolstadt der Prozess. Und über den werden wir in der nächsten Folge von Tatort Manching berichten.
Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt, dann lasst gerne ein Abo da. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kritik oder Lob? Dann schreibt uns gerne an podcast@mgbayern.de oder hinterlasst uns eine Bewertung. Tatort Manching, der verschwundene Keltenschatz, ist ein Podcast der Mediengruppe Bayern. Konzept, Host und Recherche, Marie Campisi und Marco Schneider. Produktion, Marie Campisi und Anja Kurz. Sprecherin, Katharina Czawa. Mit Musik von Score Squad über Soundtaxi.